Die Radio Wissen. Hörsaal.
Was haben Regierungen und Experten Hans-Jürgen Bartsch und uns alle angelogen? Atomkraftwerke seien alternativlos. Sie seien völlig ungefährlich und beherrschbar. Rein mathematisch sei eine Reaktorkatastrophe ausgeschlossen. Und das Restrisiko, naja, das werde schon nicht eintreten, weil fast nicht messbar und viel zu unwahrscheinlich. Doch dann das. Am 26. April 1986 der Super-GAU im ukrainischen Tschernobyl. Natürlich wurde auch da gelogen, dass sich die Balken bogen. Ich bin mal ins Archiv gekrabbelt und habe beim RIAS Berlin, den gibt's schon lange nicht mehr, am 28. April 86 das hier gefunden. Ein Interview von Konstantin Klein mit dem damaligen Korrespondenten Johannes Grodzki in Moskau. Erst zwei Tage später, als die Katastrophe nicht mehr zu vertuschen war, gab die damalige Sowjetunion einen ersten Schaden zu. Das war noch immer gelogen. Das ganze Ausmaß wurde auch da geleugnet. Johannes Grodzki.
Natürlich haben wir nicht mehr vorliegen als die bisherige TASS-Meldung. Erschreckend daran ist, dass die erste Meldung übertitelt ist mit dem Ministerrat der Sowjetunion. Das heißt, es ist eine regierungsamtliche Erklärung, in der besagt wird, dass erste Hilfe geleistet wird für die Betroffenen, dass eine Kommission eingesetzt worden ist und das ist das Allerwichtigste, Schaden an dem Atomreaktor selbst entstanden sind. Aus der Meldung geht allerdings nicht hervor, welche Art von Schäden es sind. Und es geht auch nicht davor, wie dieser Schaden überhaupt zustande gekommen ist. Darüber hinaus sendet TASS gerade zu dieser Stunde Hintergrundmaterial. Das heißt, genau in diesen Minuten laufen die ersten Teile auf zu dem Unglück. Und da fasst man sich natürlich an den Kopf. Was wird gesendet? Es wird ausführliches Hintergrundmaterial über verschiedene Atomkraftwerkunglücke in den Vereinigten Staaten gesendet. Wahrscheinlich soll durch diese Mitteilungen relativiert werden, was hier im Land passiert ist, ohne dass wir im Einzelnen wissen, A, wie viele Menschen betroffen sind, B, wie viel überhaupt an Kernenergie ausgetreten ist.
Wie konnte es überhaupt zu einem Unfall kommen? Wie sind denn die Sicherheitsbestimmungen in der Sowjetunion?
Die sind für uns zumindest nicht so zugänglich. Es gibt allerdings Fachleute, die zuweilen schon mal den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, also Leute, was ihr da im Einzelnen gemacht habt, das lässt uns einfach ein bisschen erschrecken. Natürlich wird man hier auch die Sicherheit des Menschen allen voranstellen. Man muss allerdings wissen, Atomkraftwerke in der Sowjetunion werden aus Fertigteilen zusammengesetzt. Sie werden hier mit großer Eile gebaut. Es gibt natürlich keine Anti-Atomkraft-Demonstranten, das ist völlig klein. Der Sowjetunion Atomenergie hat eine große Lobby. Im Fernsehen wird immer wieder darüber positiv berichtet. Und als es dazu kam, hier den schnellen Brüter einzuführen, weit bevor im Westen das passierte, das heißt im Grunde die mit unter höherer Energie und höherem Druck stehende Kernfusion, da ist übermittelt aus einer internationalen Kommission die Aussage eines Russen auf die Frage, wie habt ihr das denn schon machen können, nachdem wir ja noch nicht mal die Druckkapseln haben messen können. Vorher hat er gesagt, naja, wir haben es einfach mal ausprobiert und es ist gut gegangen.
Hat es denn bei diesem Verfahren noch nie Unfälle gegeben?
Das ist uns natürlich bislang unbekannt, ob es Unfälle gegeben hat. Es gab hier einen Fall, Atommasch in Woronesch, das ist ein Atomkraftwerk, das ist sozusagen auseinandergebröselt. Da lagen die Schwachstellen allerdings ganz eindeutig in der Konstruktion der Fertigteile und in dem schlechten Beton. Aber wenn das schon passiert, will ich natürlich auch nicht ausschließen, dass es auch zu anderen Unfällen gekommen ist, über die wir hier nichts erfahren. Denn Katastrophen werden nur dann bekannt gegeben, wenn ein starker öffentlicher Druck entsteht und wenn Massen davon betroffen sind. Ich erinnere nur zuletzt an die Verseuchung des riesigen Flusses Dniester, woraufhin dann die Trinkwasserversorgung in großen Städten der Sowjetunion stillgelegt werden musste und eine Notversorgung eintrat. Das eigentlich nur dann, wenn es im Grunde durch die Mundpropaganda im Land nicht mehr aufzuhalten ist.
Die Weltgesundheitsorganisation spricht von grob 4000 Toten, ganz zu schweigen von den Langzeitschäden über Generationen, die das Unglück verursacht hat. Es gibt auch Experten, die von 1,6 Millionen Todesfällen ausgehen. In diesem Monat also ist der GAU von Tschernobyl 31 Jahre her. Wir denken heute und morgen im Hörsaal daran zurück. An eine Kettenreaktion nicht nur im Reaktorblock 4, auch an die Kettenreaktion beim Kleinreden und Vertuschen. Bei Tschernobyl wie der Atomkraft insgesamt.
Was macht eigentlich eine hochzuverlässige Mensch-Maschine-Beziehung aus?
Durch Tschernobyl rückte ein gemeinsamer Gegner in den Fokus, die Atomkraft.
Das verdammte Atom hat allen den Kopf verdreht.
Wie kann man Daten aggregieren über die Wahrscheinlichkeit ihres Versagens?
Keine Erfahrungswerte. Natürlich ist das falsch. Wir haben die Erfahrungswerte von 1986.
Die sofortige Totalzerstörung einer kerntechnischen Anlage.
Gerade alterfahrene Nuklearexperten wussten schon früh, dass es sich bei der Atomkraft um eine hochriskante Technik handelt.
Die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima werden sich wiederholen. Was tun wir, wenn?
Tschernobyl war nicht der erste und auch nicht der letzte größte anzunehmende Unfall in Atomkraftwerken. Zuvor war Three Mile Island im amerikanischen Harrisburg durchgeschmolzen und daran können wir uns noch am besten erinnern, später Fukushima in Japan. Und auch da gehen die Lügen munter weiter. Bis heute spricht die japanische Regierung lediglich von einer Naturkatastrophe. Wir steigen jetzt tief in die Materie ein, mit Hilfe der Heinrich-Böll-Stiftung, die den Grünen nahesteht. Sie hatte am 2. und 3. Dezember 2016 Referenten eingeladen, die sich mit den Abläufen und Folgen des ganzen Desasters befassen. Tschernobyl, Wendepunkt oder Katalysator, umweltpolitische Praxen, Strukturen, Wahrnehmungen im Wandel, hieß der Titel einer internationalen Konferenz, aus der wir Auszüge senden. Den Anfang macht die Umweltdezernentin der Stadt Bremerhaven und Hochschuldozentin in Bremen und Oldenburg, Dr. Susanne Benoeur-Lacœur. Die Rechtswissenschaftlerin berichtet aus Sicht einer kommunalen Vertreterin unter anderem, wie sich das heute wohl alles abspielen würde, wenn eine solche Katastrophe sich noch einmal ereignete.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima werden sich wiederholen. Das ist keine Frage des Ob, sondern es ist nur eine Frage des Wann. Und für diesen Fall müssen wir vorbereitet sein. Und mit wir meine ich in erster Linie die bundesdeutsche Exekutive, also die staatlichen Organisationen. Ich gehöre als Umweltdezernentin einer solchen Institution an. Und die Frage, die sich in diesem Augenblick stellt, ist die Frage des, was tun wir, wenn? Im Herbst 2015 suchte mich auch im Zuge der Fukushima und der Tschernobyl-Katastrophe Radio Bremen auf und fragte mich, was ich bezüglich des Rückbaus des 30 Kilometer entfernten AKWs Unterweser zu tun gedenke. Sie sehen das AKW in unmittelbarer Nähe an der Weser, 30 Kilometer von Bremerhaven entfernt. Ich sagte kurz und knapp nichts. So sei die Gesetzeslage. Dem folgte die provokante Frage, was ich denn zu tun gedenke, wenn ein Flugzeug in das AKW fliege und die Hülle der Kastoren zerbersten und massive Radioaktivität austrete. Meine Antwort war wieder nichts, denn ich bin nicht zuständig. Im Übrigen völlig klar, wenn 30 Kilometer südlich von Bremerhaven ein AKW in die Luft fliegt, dann benötige ich keine prophetischen Gaben, um mir den Ernstfall vorzustellen. Und dann kann das Umweltschutzamt auch nichts mehr tun. Nur noch der Katastrophenschutz, die Feuerwehr, die Polizei und natürlich gegebenenfalls die Bundeswehr. Aber der Ernstfall, meine Damen und Herren, kann auch ganz anders aussehen. Der Ernstfall kann auch so aussehen, dass ein AKW in Europa havariert und eine Wolke mit West- oder Ostdrift über Bremerhaven zieht, beziehungsweise plötzlich ein womöglich kontaminiertes Schiff in den Bremerhavener Hafen einlaufen möchte. Was ist dann zu tun? Und ich habe diese Frage meinem Amtsleiter gestellt und er übergab mir lächelnd einen Leitsordner und eine Mappe. Darauf steht der Vermerk aus dem Jahre 1992, Routineprogramm. Das Wort machte mich nun etwas stutzig. Routine, wirklich? Nun, mit Routine sind Abläufe gemeint, die aufgrund des Strahlenschutzvorsorgegesetzes im Idealfall die Maßnahmen der Bürokratie wie Zahnräder ineinander greifen lassen, um die Bevölkerung vor den Auswirkungen der Strahlen zu schützen. Diese Maßnahmen möchte ich mit Ihnen heute betrachten und dabei die kritische Frage stellen, ob dieses Gesetz mit seinen Handlungsabläufen, das in jedem potenziell betroffenen Amt in einem solchen Ordner griffbereit in der Schublade liegt, beziehungsweise liegen sollte, und dass die Amtsleiter im Notfall herausziehen, wirklich die empfindliche Regelungslücke schließt und ob diese Regelung, und nun sind wir wieder bei Tschernobyl und der Frage, wirklich einen Wendepunkt in der deutschen Umweltrechtspolitik darstellte. Dazu meine These. These 1: Durch das Strahlenschutzvorsorgegesetz wurde nur vorgeblich eine empfindliche Regelungslücke geschlossen. Als Kernbestandteil wird bis heute eine klare Trennung in Bundes- und Länderaufgaben mit klaren Befehlsketten und Anweisungsempfehlungen proklamiert. Und These 2: Das Strahlenschutzvorsorgegesetz kann als Wendepunkt in der Umweltgesetzgebung betrachtet werden, vor allen Dingen im Hinblick auf das sogenannte Expertenwissen. Im Zuge der Tschernobyl-Krise war deutlich geworden, dass das Expertenwissen zentralisiert und mehr noch demokratisiert werden musste, um bei der Bevölkerung die verloren gegangene Glaubwürdigkeit in staatliche Institutionen und in Handlungen wiederzuerlangen. Die geforderte Transparenz der Wissens- und Datenübermittlung von umweltrelevanten Daten findet heutzutage ihren Ausdruck im Umweltinformationsgesetz und dem Informationsfreiheitsgesetz. Um diese Fragen aber beantworten zu können bzw. die These belegen zu können, müssen wir uns zunächst die Situation auf der bundesdeutschen Verwaltungsebene nach dem Reaktorunfall vergegenwärtigen. Im Zuge der Havarie des Reaktors von Tschernobyl am Samstag, den 26.04.1986, wurde mit östlicher Windströmung radioaktiv belastende Luftmassen auch nach Westdeutschland getragen. Durch Fallout und Washout erfolgte eine großflächige Kontamination des gesamten Bundesgebietes. Weder die politisch Verantwortlichen noch die diversen Landes- und Bundesverwaltungen waren auf einen derartigen Sachverhalt eingestellt und vorbereitet. Erschwerend kam hinzu, und nun wird es profan, dass aufgrund des verlängerten Wochenendes des 1. Mai eine sachgerechte Information der Bevölkerung unterblieb, beziehungsweise die verantwortlichen Stellen unbesetzt waren. Dies hatte wiederum zur Folge, dass die einzigen Ansprechpartner im ganzen Bundesgebiet nur die Polizei und die jeweiligen Feuerwehren waren und de facto mit Bürgeranfragen völlig überlastet waren. Und es wurden von ihnen Einsatzhandlungen verlangt, für die waren sie weder ausgebildet noch hinreichend ausgerüstet. Im gesamten Bundesgebiet herrschten völlig chaotische verwaltungsrechtliche Maßnahmen, und zwar auf den folgenden Ebenen: auf der Ebene der Organisation, der Information, der Messungen, der Messgeräte, des Personals und der weisungsgebundenen Tätigkeit der Sicherheitsbedürfnisse. Vorrangige Frage: Die Bürger fragen und die Verwaltung antwortet nicht. Dies äußerte sich vor allen Dingen darin, weil keine Ansprechpartner vor Ort waren, langes Wochenende, keine Führungsorganisation vorhanden war, Weisungen, Empfehlungen, Info, was ist das jetzt, was über den Fernsprecher kommt, eigenmächtige Tätigkeit der Landes-, Stadt- und Gemeindebehörden zu verzeichnen waren, unnötige Parallelaktionen, es liefen alle los und fingen an zu messen, unbrauchbare Messungen, Grenzwerte, Umrechnungen, Gerätetypen, Vergleichswerte, alles das existierte nicht. Ungeeignete Messgeräte, dann eine große Publikumsbeteiligung. Wenn gemessen wurde, zum Beispiel auf Wochenmärkten, liefen gleich 100 Leute zusammen und wollten die Messergebnisse sehen, also mussten die Messungen abgebrochen werden. Fehlen einheitliche Aussagen, das heißt Behörde kontra private Institute, und keine Information der Bevölkerung, etwa mit Flyern oder mit einem entsprechenden Material. Das Ganze war also eine einzige große Katastrophe. Diese Bedingungen traten flächendeckend auf und es spielte dabei keine Rolle, meine Damen und Herren, welche Partei in welchem Bundesland regierte. In Bremen und Bremerhaven genauso wie in Bayern oder in Baden-Württemberg. Und bei Bremerhaven kommt noch dazu, aufgrund des exponierten Hafenstandortes, dass nicht nur Bodenkontaminationen zu verzeichnen waren, sondern auch radioaktive Verunreinigungen von einlaufenden Schiffen aus dem Ostseeraum. Das Maß an Ratlosigkeit zeigte sich, als der sowjetische Frachter Professor Nikolai Baranski am Samstag, den 2.5. Kurs auf Bremen nahm.
Die Besatzung des Schiffes, das sich am 26.04.1986 in Leningrad aufhielt, hatte vorsorglich bereits ab dem 28.04. das Schiff immer wieder mit Seewasser abgespült. Und als der Kapitän in die Wesermündung einlief, meldete er ordnungsgemäß eine mögliche Kontamination seines Schiffes. Diese Information wurde gar nicht weitergegeben. Also handelte kurzerhand der Hafenkapitän von Bremerhaven, das ist der höchste Kapitän der Stadt Bremerhaven, und das Wasser- und Schifffahrtsamt. Sie informierten die Feuerwehr, die nunmehr in Amtshilfe für die Wasserschutzpolizei Messungen vornahmen. Und dieses Prozedere gestaltete sich höchst problematisch, da die Feuerwehr zwar Geräte für die Gammastrahlung hatte, nicht aber für die Alpha- und Beta-Strahlung. Hinzu kam, dass es an Geräten für Messungen von Großflächenkontaminationen fehlte. Insgesamt war die Lage geprägt durch mangelnde Information durch die Landesbehörden, keine ausreichende Kommunikation zwischen den Behörden, keineswegs ausreichende Informationen über die Grenzwerte von Messergebnissen, keine ausreichenden Messungen infolge Gerätemangels und mangelhaften und unwahren Informationen durch die Medien, so die Ad-hoc-Arbeitsgruppe beim Senator für Inneres. Daraus ergibt sich ein Szenario, meine Damen und Herren, das bis zum heutigen Tage mehr oder weniger aktuell sein könnte, nämlich wenn das Ausmaß des Störfalls sich als unerwartet gravierend herausstellt, der Bereich der Kontamination als unerwartet weiträumig zu klassifizieren ist, die Kontamination unterhalb der Grenzwerte liegt und die Reaktion der Bevölkerung unerwartet heftig ist. Diese Problematik löste bei allen Parteien eine wahre Panik aus. Und in diesem Zusammenhang stelle ich Ihnen ausgerechnet von Alfred Dregger, CDU, einer der Hardliner schlechthin, ein Zitat vor, in dem er sehr deutlich sagt, dass widersprüchliche Expertenaussagen geleistet wurden, die verwirrt haben. Darin ist ihm recht zu geben. Und noch verwirrender war aber die Tatsache, dass sich die einzelnen Bundesländer nicht an die Weisungen des Bundes hielten und damit Sicherungsmaßnahmen von Land zu Land unterschiedlich waren. Das musste natürlich die Bevölkerung zusätzlich verwirren und er meinte, das darf nicht sein. Wir brauchen eine nationale politische Instanz, die in enger Verbindung mit unseren besten Wissenschaftlern das Recht haben muss, Anordnungen zu treffen und Aussagen zu machen, die dann auch für die Länder und für die Gemeinden verbindlich gelten. Im September 86 erging an den Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit die Aufforderung, baldmöglichst deswegen einen Gesetzesentwurf vorzulegen, um einheitliche Methoden für die Erhebung, Auswertung, Übermittlung und Bewertung der Messdaten festzulegen, sowie die vorhandenen Messnetze von Bund und Ländern neu zu konzipieren und zu koordinieren. In relativ kurzer Zeit wurde ein Gesetz ausgearbeitet, das bereits am 1.12.1986 in Kraft trat, nämlich das Strahlenschutzvorsorgegesetz. Mit seinen 15 Paragraphen hat es den Zweck, unter Beachtung des Standes der Wissenschaft und unter Berücksichtigung aller Umstände durch angemessene Maßnahmen die Strahlenexposition des Menschen und die radioaktive Kontamination der Umwelt so gering wie möglich zu halten. Und um dies zu erreichen, ermitteln Bund und Länder die erforderlichen Daten, die in ein Informationssystem des Bundes einfließen. Sodann bewertet alleine das Bundesministerium die gesammelten Daten und ferner hat es dann auch das Recht, Rechtsverordnungen, Dosiswerte, Kontaminationswerte und Berechnungsverfahren festzulegen, sowie Verbote und Beschränkungen für Lebensmittel, Futtermittel, Arzneimittel und sonstige Stoffe zu erlassen. Für die Länder bedeutet dies, dass sie lediglich auf die Ermittlung und Übermittlung von Daten reduziert und beschränkt werden. Eine Bewertungskompetenz ist ihnen bis auf den Fall des örtlich begrenzten Ereignisses verwehrt. Das vorliegende Schema verdeutlicht das Notfallschutzsystem, in dem letztendlich vor allen Dingen der Bund mit seinen Messprogrammen den, wie man so schön sagen würde, Hut auf hat. Dies führt, meine Damen und Herren, aber interessanterweise zu einer Demokratisierung der Information. In konzeptioneller Hinsicht zielt das Strahlenschutzvorsorgegesetz darauf ab, dass durch eine Kanalisation und damit eine Monopolisierung von Informationen sowie durch situationsbedingte zentrale Grenzwertfestlegungen und Grenzwertbewertungen unter Bezugnahme von Sachverständigen bundeseinheitliche Empfehlungen zu bewirken sind und somit die Ängste der Bevölkerung zu kontrollieren. Zu diesem Zwecke wurden diverse Messnetze installiert und Frühwarnentscheidungshilfen konzipiert, um auf den Ereignisfall vorbereitet zu sein. Die Messanlagen werden kontinuierlich im Bundesgebiet betrieben. Sie können sie problemlos übers Internet abrufen und den jeweiligen Wert der Messanlage für Ihren Wohnort oder für Ihren Arbeitsort erfragen. Wesentlicher Bestandteil hierbei ist das System IMIS. IMIS wiederum korrespondiert mit PARC, nämlich dem Programm für die Abschätzung radiologischer Konsequenzen, und RODOS. Die Daten sind über das Internet, wie bereits gesagt, abruf- und interpretierbar. Wenn Sie so wollen, IMIS füttert RODOS und PARC und dann werden Modelle errichtet. Betrachtet man sich diese Informationsquellen genauer, dann wird in der Tat deutlich und sichtbar, welchen Einfluss das Internet in der heutigen Zeit hat, welcher wissenschaftliche Level erreicht wird und die Bemühung um absolute Transparenz. Diese Transparenz war bei der Normierung des Gesetzes im Jahre 1986 natürlich nicht vorhersehbar. Andererseits wurde bereits zum damaligen Zeitpunkt konstatiert, vor allen Dingen von, in Anführungszeichen bitte Gesetz, linken Wissenschaftlern, dass der Fortschritt in der Umweltrechtsbewegung maßgeblich auf einen Umstand zurückzuführen sei, nämlich darauf, dass der Sachverstand der Bürgerinnen und Bürger sich in historischer Weise gegen den Sachverstand von Industrie, Politik und Fachwissenschaft durchsetzen konnte. Aus diesem Grunde müsse ein Gesetz bürgerfreundlich sein. Die Messdaten müssen jedem Mann und jeder Frau zur Verfügung stehen. Es darf kein Informationsmonopol mehr geben, Klammer auf, des Staates. Es bestehen unterschiedliche Wahrheiten und die Bewertung dieser wissenschaftlich kontroversen Positionen sind der Bevölkerung zu überlassen. Alles andere wäre Willkür. Meine Damen und Herren, an diesem Zitat wird deutlich, dass die Diskussionen und die Forderungen an das Strahlenschutzvorsorgegesetz einen Wendepunkt darstellten. Die Erklärung, dass jeder Bürger ein besserer Experte sei als die von der Exekutive staatlicherseits beauftragten bzw. angestellten Wissenschaftler und folglich einen Anspruch habe, die Daten zur Verfügung gestellt zu bekommen, kann als Paradigmenwechsel nicht nur in der staatlichen, sondern auch in der europäischen Informationspolitik gewertet werden. Diese Aussage in der Tat korrespondiert mit den Erfahrungen der Feuerwehr vor Ort. So ein Zitat der Feuerwehr Rheinland-Pfalz nach einem Messeinsatz im Mai 1986. Es war ersichtlich, dass Messungen, die von unbekannten Kräften durchgeführt wurden, von den Bürgern besser akzeptiert wurden als die von einheimischen Kräften der Feuerwehr durchgeführten Messungen. Dies korrespondiert auch mit dem Durcheinander, das in Bezug auf Empfehlungen geleistet wurde. Während die Bundesregierung für Kuhmilch bei einem Grenzwert von 500 Becquerel pro Liter bezogen auf Cäsium 137 festhielt, sagte Schleswig-Holstein schlussendlich, 50 Becquerel sind genug. Fassen wir zusammen. Die Eigenmächtigkeit der Städte, Länder und Gemeinden gegenüber der Bundesregierung an der Strahlenschutzkommission vorbei, Empfehlungen auszusprechen, hatte gravierende Folgen. Zum einen wurde das Gesetz konzipiert, wonach die Befehlsgewalt und die Datenhoheit ab sofort beim Bund liegt. Die Länder sind nur noch ausführende Organe, es sei denn, es passiert in Ortsnähe. Zum anderen kristallisierte sich der Bürger als Experte heraus mit dem Anspruch, das staatliche Informationsmonopol aufzuheben und absolute Transparenz vorherrschen zu lassen. Dieser Anspruch, meine Damen und Herren, kann aber nur gewährleistet werden, wenn der Bürger dem Staat auch Zugang zu den Daten gewährt. Und dieser Zugang wurde in der Tat mit dem Umweltinformationsgesetz und dem Informationsfreiheitsgesetz geschaffen. Die wissenschaftliche Ausprägung und der Anspruch einer wissenschaftlichen Zeit, wie sie das Bundesamt für Strahlenschutz in Bezug auf IMIS und RODOS letztendlich hochgeladen hat und unter Beweis stellt, sind hierfür ein gutes Beispiel. Ohne die Katastrophe von Tschernobyl wäre dieser Wendepunkt, das heißt der Abstand nehmen vom allumfassenden Wissen von, in Anführungszeichen, Vaterstaat, als Erklärer von Wissenschaft in seiner Seite nicht möglich gewesen. Ein direkter Ausfluss dessen ist das Umweltinformationsgesetz aus dem Jahre 1994 und das Informationsfreiheitsgesetz aus dem Jahre 2006. Bleiben wir aber bei der Frage. Das Ernstfallszenario als Routineprogramm. Das Strahlenschutzvorsorgegesetz nimmt für sich in Anspruch, ein Versagen der Exekutive wie nach Tschernobyl zu verhindern. In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, die Probe aufs Exempel zu machen. Und es stellt sich daher die Frage, ob und wie mit einem kontaminierten Frachter, der in einen deutschen Hafen einlaufen möchte, zu verfahren ist. Und die Antwort ist ausgesprochen ernüchternd. Das Prozedere ist nämlich nicht anders als 1986. Das eventuell kontaminierte Schiff meldet sich bei der Hafenverkehrszentrale an. Es enthält Weisungen, bis zur Einlaufgenehmigung von Borkum zu warten. Die Feuerwehr wird informiert und führt Messungen durch. Dabei wird sie von der Bundespolizei begleitet. Und soweit keine Strahlung gemessen werden kann, das Schiff einlaufen. Wird eine gesundheitsgefährdende Dosis festgestellt, kann das Schiff von der Bundespolizei zurückgewiesen werden. Im Übrigen sind die jeweiligen Landesbehörden die Ansprecher für die Fragen der Dekontamination, wobei es keine Erfahrungswerte gibt. Keine Erfahrungswerte? Natürlich ist das falsch. Natürlich haben wir Erfahrungswerte. Wir haben die Erfahrungswerte von 1986 und natürlich die negativen, wenn wir sie noch parat haben. Denn in Deutschland ist es so, dass nach 30 Jahren die Behördenakten vernichtet werden. Das heißt, es war schon für mich relativ schwierig, überhaupt an die Akten zu kommen. Beim Umweltschutzamt lagen keine mehr, aber Gott sei Dank hatte sie noch die Feuerwehr. Im Übrigen, meine Damen und Herren, liegen Schiffe fest und sie liegen nicht auf Rede. Die Antwort der Bundesregierung auf die überaus innovative Anfrage der Grünen war daher nicht nur in sachlicher Hinsicht falsch, sondern auch in sprachlicher. Ergebnis. Was können wir als Ergebnis festhalten? Tschernobyl war ein Wendepunkt in Bezug auf Kompetenz und Transparenz. Die Kompetenzen der Länder wurden zugunsten des Bundes beschnitten. Die der Exekutive zugunsten des Bürgers als Experten, womit eine Transparenz einherging, den Expertenbürger auch zu informieren. Kurz gefasst, das Strahlenschutzvorsorgegesetz, welches als unmittelbare politische Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl kodifiziert wurde, kann als Wendepunkt für die Demokratisierung im Bereich der Umweltinformationstechnologie betrachtet werden. Der Anspruch der Bürger, ihrerseits mit Fachwissen im öffentlichen Diskurs wahrgenommen zu werden, ist ungebrochen und wird mittlerweile gesetzlich unterstützt. Ob die Befehlskette im Falle eines Reaktorunfalles den Ansprüchen des Gesetzgebers genügt, lasse ich aber dahingestellt. Dankeschön.
Die Bremerhavener Stadträtin Susanne Benoehr-Lacœur über Tschernobyl und die Folgen aus kommunalpolitischer Sicht. Wir verlassen jetzt das Beispiel Bremerhaven und gehen über zu Dr. Veronika Wendland. Von der Angstabwehr zur Sicherheitskultur. Diskursive und technologische Strategien der Atomwirtschaften im globalen Norden nach Tschernobyl heißt ihr Vortrag. Die Wissenschaftlerin arbeitet am Marburger Herder-Institut für historische Ostmitteleuropa-Forschung, einer Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, der Ausgangspunkt, von dem aus ich spreche, ist das, worum wir uns hier heute zentrieren. Und das war natürlich auch für die Experten, auch für die Vertreter der Nuklearindustrie, letztlich genau derselbe Schock wie auch für die Öffentlichkeiten in der ganzen Welt. Denn womöglich ist es vielleicht sogar so, dass diejenigen, die nahe an der Kerntechnik sind, sich noch weniger vorstellen konnten, dass das, was sie dort dann in diesen Bildern sahen, passieren konnte, nämlich die sofortige Totalzerstörung einer kerntechnischen Anlage. Meine Fragestellung heute in diesem Vortrag, bei mir geht es um sowohl die diskursiven Praktiken als auch um die technologischen Entscheidungen, die die Nuklearindustrie im globalen Norden nach Tschernobyl getroffen hat. Aber es ist eben auch nicht nur eine Geschichte von nach Tschernobyl, sondern sehr oft ist es eine Geschichte von Kontinuitäten, die durch Tschernobyl dann eine Schärfung erfahren. Also durch Tschernobyl wurden dann Entwicklungen katalysiert, die vorher aber schon angelegt waren. Es gibt aber auch andere Dinge, die tatsächlich ursprünglich auf Tschernobyl zurückgehen. Und das macht genau diese Frage so interessant. Bevor ich in die Forschungsfrage wirklich einsteige, möchte ich Ihnen kurz noch mal einen Einblick geben in meine Arbeitsweise. Denn ich arbeite eben in einem Forschungsprojekt zur Geschichte von Atomstädten, Atomograde auf Russisch, und kerntechnischen Arbeitswelten und entsprechend auch zur Geschichte kerntechnischer Sicherheitskulturen. Und ich habe mehrere Fallstudien, mit denen ich das mache. Das heißt, ich arbeite, so kann man sagen, eigentlich an der Mikrogeschichte der Kernenergie, nämlich der Kernenergie als moderne Erfahrung an der Basis, da wo Leute arbeiten und da wo Leute in Kernkraftwerken arbeiten. Und das mache ich eben anhand von Fallstudien in Osteuropa und auch mit vergleichenden Zwecken im Westen. Und der Ausgangspunkt ist eben tatsächlich mein Tschernobyl, was ein etwas anderes Tschernobyl ist. Tschernobyl war mal Lebensalltag. Kein katastrophaler, sondern Normalität des Alltags für viele 10.000 Menschen. Und wurde dann auch in meiner Forschungspraxis mein Alltag. Ich habe sehr lange als sogenannter Participant Observer, also teilnehmende Beobachterin, eine ethnologische Methode, in dem, kann man sagen, Schwesterkraftwerk von Tschernobyl gearbeitet, in Rivne. Rivnensk AAS liegt in derselben Landschaft wie Tschernobyl und hat Tschernobyl dann auch größtenteils ersetzt. Kerntechnik hatte in der Sowjetunion, hat auch bei uns sehr viel historisch und auch heute noch mit Zukunftskommunikation zu tun. Und genau das spielt auch eine große Rolle, wenn Kerntechnik-Spezialisten, Industrievertreter, aber auch Vertreter der Forschung über die Kerntechnik kommunizieren und über ihre Technik verhandeln mit der Öffentlichkeit. Das heißt, ich habe tatsächlich sehr, sehr nah an der, kann man sagen, Implementierung der kerntechnischen Sicherheit an der Basis gearbeitet und dann natürlich auch viele Dinge erlebt und erfahren, die in keinem Archiv und in keiner Forschungsliteratur so vorhanden sind, sondern die man sich tatsächlich aus der Beobachtung der Arbeitspraxis, aber auch aus dem Lesen von Betriebshandbüchern und Systemschaltplänen dann erschließen muss. Das heißt, man hat es hier tatsächlich vor Ort mit einer anderen Art von Archiv zu tun. Also Historiker arbeiten einmal anders. Das heißt, für mich ist es sehr wichtig, zur Untersuchung dieser kerntechnischen Arbeit und auch dieser Sicherheitskulturen gehört zum Beispiel auch die Erfahrung von Materialität. Und damit komme ich zur Übersicht meines kleinen Vortrags. Es geht tatsächlich in der Zeit nach Tschernobyl, aber auch vor Tschernobyl, um eine Sache, um die die Kerntechniker sich sehr gerne rumgeredet haben, nämlich um die Frage der Angstabwehr, wie Joachim Radkau das auch schon sehr früh festgestellt hat. Es kommt gleich noch mal ein schönes Zitat. Ja. Damit werde ich anfangen. Es geht dann um ein paar Beispiele, um das zu illustrieren, wie dann letzten Endes von der Angstabwehr bis zur Sicherheitskultur, die dann nach Tschernobyl neu erfunden wurde, in bestimmten Handlungsfeldern der Atomindustrie gearbeitet wurde. Und ich werde auch einiges sagen in dem vierten Teil über die Frage, wie eigentlich Tschernobyl kommuniziert wurde von der Industrie. Denn auch das ist eine sehr, sehr interessante Sache, die viel Auskunft gibt über Technikbilder, aber auch über Bilder von Osteuropa in zum Beispiel der deutschen Atomindustrie. Und dann komme ich eben zu meiner Schlussüberlegung über die Genese der nuklearen Sicherheitskultur. Ich habe in meinem Paper zwei Aussagen an den Anfang gestellt, nämlich eine von unserem verehrten Gast Joachim Radkau über die Frage, ob die Geschichte der Kerntechnik nicht eigentlich eine Geschichte der Angstabwehr durch die Kerntechniker sei. Er hat das dann auch sehr schön in einem Aufsatz, der kurz nach Tschernobyl erschienen ist, dargelegt. Seit dieser Zeit, seit der Aufsatz von Joachim Radkau erschienen ist, sind inzwischen 30 Jahre vergangen und ich habe vor kurzem eine ganz andere Aussage aus der Kerntechnik aufgesammelt, nämlich in meinem Fallstudienkraftwerk Rivne, wo tatsächlich ein Ingenieur mir Folgendes sagt: Ich habe im Kraftwerk vor nichts Angst, außer vor zwei Dingen, Feuer und Ungewissheit. Also das Gefühl, in einer Entscheidungssituation, wo er entscheiden müsse, nicht genug Informationen zu haben. Ja? Das heißt, hier spricht jemand von Angst, ein Praktiker und ein Spezialist der Kerntechnik. Und was ich damit sagen will, zwischen diesen beiden Aussagen von Herrn Radkau über die Angstverweigerung oder Angstdomestikationsversuche der Ingenieure bis hin zum Sprechen über Angst steht eben tatsächlich eine sehr interessante lange Entwicklung. Unter anderem zum Beispiel die Entwicklung des Sprechens über nukleare Sicherheitskultur, was auch das Sprechen über eigene Emotionen und Selbstkonzepte als Technologen einschließt. Und das ist für mich eine der sehr wichtigen Neuerungen, die aber tatsächlich auch erst durch und nach Tschernobyl angestoßen worden sind. Ich fange mal an mit einem Arbeitsfeld, was auch Herr Radkau damals in seinem Aufsatz über Angstabwehr, auch eine Geschichte der Kerntechnik, ebenfalls angesprochen hat. Nämlich ein Phänomen an der Schnittstelle von Forschung und Implementation in Technologie, nämlich die Reaktorsicherheitsforschung und die in den 70er Jahren groß in Schwung kommenden sogenannten Probability Safety Assessments oder eben wahrscheinlichkeitsrechnende Sicherheitsanalysen. Da geht es ursprünglich tatsächlich um einen innertechnischen Diskurs und die Frage, die auch schon in den 60er Jahren im Rahmen der Raumfahrtprogramme und auch der Luftfahrtindustrie immer wieder gestellt werde: Wie kann man hochkomplexe Systeme einschätzen, von denen man, da die Systeme noch relativ technologisch jung sind, wie kann man Daten aggregieren über die Wahrscheinlichkeit ihres Versagens, denn wir brauchen hochzuverlässige Systeme. Und das ist der Kontext, in dem ursprünglich diese Wahrscheinlichkeitssicherheitsanalysen erfunden wurden. Und sie haben auch relativ gute Dienste geleistet, gerade bei der Einschätzung und beim Vergleich untereinander von übersichtlichen Systemen. Problematisch wurde es in dem Moment, in dem historischen Moment, als diese Wahrscheinlichkeitsanalysen zu einer, ja, kann man sagen, politischen Botschaft wurden und auch zu einer Appellfunktion für die Gesellschaft, nämlich in dem Moment, als man in groß angelegten Sicherheitsstudien für ganze Kernkraftwerkskomplexe versuchte, die Versagenswahrscheinlichkeiten und vor allen Dingen dann auch die Freisetzungs- und Kontaminationswahrscheinlichkeiten für eine Anlage insgesamt zu berechnen. Das heißt, die Daten, die in solche Studien einflossen, waren um das 100 bis 1000 bis 10.000-fache höhere Anzahl an Daten, die man vorher aggregiert hatte in solchen Studien. Und das ist genau der Punkt, der diese PSA dann zur Problematik gemacht hat. Denn das, was die Kerntechniker da aufdeckten in diesen Sicherheitsanalysen, war einerseits für sie auch ein Paradigmenwechsel, denn plötzlich sprach man laut in diesen Studien von Dingen wie Soforttoten oder Spätschäden oder Kontamination und Freisetzung und Freisetzungsfaden oder Verbreitung in der Nahrungskette. Davor hatte man ja vorher geschwiegen. Aber dieses Sprechen über die Gefahr wurde sofort wieder zurückgenommen im Sprechen über diese extrem geringen Wahrscheinlichkeiten, in denen diese Gefahr zu erwarten ist. Und das war genau das Dilemma, dieses Sprechen mit und Sprechen über Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und die Öffentlichkeit, auch die damals schon sehr aktive Anti-Atom-Bewegung, hat diese sophistischen Schleifen der Technologen nicht mitvollzogen, sondern hat dann tatsächlich sofort den Finger auf die Wunde gelegt, nämlich auf die sogenannte Kleinrechnung von Risiken durch diese Wahrscheinlichkeitsanalysen. Und in diesem Kontext sehen wir eben auch im deutschen Sprachraum die Karriere des berühmten Wortes GAU oder Super-GAU, also dieses Akronym für größten anzunehmenden Unfall, der zunächst mal nur bedeutete ein Auslegungsstörfall, ja, also der größte anzunehmende, in der Anlage zu beherrschende Störfall, den man aber schon in einer schlauen Übersetzungsleistung aus dem Maximum Credible Accident gemacht hatte, der nämlich eigentlich viel größere Unfallverläufe als nur die beherrschbaren einschließen müsste nach seiner Lexik. Das heißt, hier sehen wir schon die Probleme. Diese Wörter verselbstständigten sich und machten dann ihre Runde in der Öffentlichkeit und wurden dort auch tatsächlich im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch zum Synonym für die tatsächlich größte katastrophale Entwicklung. Und heute haben wir im Alltagssprachgebrauch auch den Super-GAU des Finanzsystems oder die Kernschmelze des Finanzsystems oder des Euros durchaus jetzt als katastrophische politische Sprache von heute. In dem Windschatten dieser großen Diskussion über die Sinnhaftigkeit solcher Großrisikostudien wie zum Beispiel der deutschen Risikostudie Kernkraftwerke, kann man aber auch beobachten, dass relativ praktische Dinge sehr früh eigentlich schon entwickelt wurden, die dann wiederum erst durch den Unfall von Tschernobyl wirklich katalysiert und in die Tat umgesetzt wurden. Denn man hat eben im direkten Systemvergleich bestimmte Schwachstellen tatsächlich in diesen Druckwasserreaktoren, die damals Gegenstand dieser Studien waren, schon festgestellt und interessanterweise auch dann Maßnahmen schon ins Werk gesetzt, um Konsequenzen zu ziehen aus dieser Auffindung von Schwachstellen. Ich gebe nur ein Beispiel, das sind die sogenannten betriebsnahen Störfallverläufe, also eben nicht die großen katastrophischen Lecks, die man sich immer eben in dieser Super-GAU oder GAU-Lexik vorstellte, sondern tatsächlich Dinge, die sehr betriebsnah in Kernkraftwerken und viel häufiger auch passieren können, nämlich kleine Lecks. Und dort haben zum Beispiel diese Sicherheitsstudien ergeben, dass gerade durch die Handeingriffe der Prozessbediener dann erst Fehlerquellen entstehen, die man auch vermeiden könnte. Und das ist wiederum der Ansatz gewesen zu einer großen Automatisierungswelle in der Kerntechnik. Das ist zum Beispiel eine Entwicklung, wo man relativ gut argumentieren kann, hier haben Wahrscheinlichkeitsrechnungen durchaus ihre Funktion gehabt und auch ihre Folgen gehabt. Und sie haben vor allen Dingen auch ein Menschenbild produziert, nämlich das Menschenbild des mit Fehlern behafteten Prozessbedieners, nicht mehr des allmächtigen Ingenieurs, der alles in der Hand hält. Und dieses Menschenbild wurde dann eigentlich auch erst mit dem Unfall von Tschernobyl, als der Faktor Mensch ganz zentral wurde, wirklich dann auch öffentlich diskutiert und auch in der Kerntechnik. Ein anderes Beispiel ist ebenfalls interessant, weil man historisch immer annimmt, es ginge auf Tschernobyl zurück. Und zwar war das die Notwendigkeit einer sogenannten Filtered Venting oder gefilterten Druckentlastung im Falle eines großen Kernschmelzunfalls, wenn sich eben langsam Druck im Sicherheitsbehälter aufbaut. Auch das war ein Verlauf, den die Industrie schon vor Tschernobyl mittels dieser Studien eigentlich eingekreist hatte als Handlungsfeld. Aber politisch wurde eine Abhilfe erst nach Tschernobyl gefordert, weil erst Tschernobyl die Gewissheit gebracht hat, dass diese auslegungsüberschreitenden Unfälle möglich sind und Realität sind. Und erst das hat letzten Endes der Entwicklung den nötigen Drive verpasst, um dann auch in die Tat umgesetzt zu werden. Und das Ergebnis war das berühmte, vom Spiegel sogenannte Wallmann-Ventil in den deutschen Kernkraftwerken. Das heißt, hier kann man relativ gut sehen, dass Entwicklungen angelegt sind in innertechnologischen, letzten Endes schon Räumen, Handlungsfeldern, die dann aber einen Anstoß von außen durch die große Katastrophe erst benötigen, um wirklich umgesetzt zu werden. Man kann aber annehmen, angesichts dieser langen Umsetzungszeiten von Innovationen in großen technischen Systemen, dass dieses Wallmann-Ventil, ohne dann so zu heißen, wahrscheinlich auch so gekommen wäre. Wahrscheinlich auch ohne Tschernobyl im Zuge allgemeiner Modernisierungspraktiken auch gekommen wäre. Interessant ist nun in dieser Geschichte aber nicht nur der technologische Teil, also nicht nur diese relativ komplexe und hier auch nur wirklich in kleinen Ansätzen zu schildernde Geschichte, was sich eigentlich kerntechnisch tut in diesen 70er und 80er Jahren und vor allen Dingen im Gefolge von Tschernobyl, sondern interessant ist, dass eben Technik auch Kommunikation sein kann und das Kommunizieren über Technologie auch immer Appellfunktionen hat, also dass man eigentlich die beiden Felder nicht voneinander scheiden kann, auch nicht, wenn Ingenieure oder Wissenschaftler sprechen. Und das ist in jedem Fall der Fall und in jedem Fall beobachtbar in den Versuchen der Atomindustrie, insbesondere der deutschen Atomindustrie, sich durch Distanzierung von der sowjetischen verunfallten Kerntechnik aus der Diskussion zu ziehen, aus der Affäre zu ziehen, aus der Kritiklinie zu bringen, der zufolge ja der Unfall von Tschernobyl der Beweis dafür sei, dass prinzipiell jede große kerntechnische Anlage unsicher sei. Und diese Distanzierungsarbeit wurde auf mehreren Linien geführt. Es gab natürlich die relativ leicht zu bewerkstelligende technologische Distanzierung, Bei uns wäre dieses Kernkraftwerk ohnehin nicht genehmigungsfähig gewesen. Es hat kein Containment, es hat keine ausreichenden Notkühlsysteme und es hat auch Dinge, die bei uns überhaupt nicht denkbar wären, nämlich zwei Reaktoren in einer Gebäudestruktur, die sich bestimmte Systeme teilen. Also das war so die sowjetische Sparfunktion kerntechnischer Anlagen der frühen 80er, späten 70er noch. Das heißt, all diese Dinge machten es relativ leicht, diese Argumentationslinie zu bedienen. Die zweite Argumentationslinie war sozusagen eine systemische Distanzierung, nämlich eine Distanzierung von der Kernenergie im Sozialismus. Derzufolge im Sozialismus eben aufgrund der diktatorischen Bedingungen und der ökonomischen Engpässe und der Schwierigkeiten für die Forschung bestimmte sicherheitsrelevante Prozesse in der Kerntechnik gar nicht erfolgt seien, zum Beispiel die eben von mir schon genannte Automatisierungsprozesse. Ja? Also dieser technologische Rückstand der sowjetischen Kerntechnik wurde als wesentliches Manko, als Systemmanko auch genannt. Und schließlich hatte man auch eine, ich habe es als Proliferationslegende bezeichnet, man hatte auch eine Story noch in der Hinterhand, die sehr gut passte, von dieser Generation der damaligen noch Kriegsteilnehmer stark geprägten Klischeewirtschaft, nämlich man brachte eigentlich ein bestimmtes Bild. Man könnte fast mit Joachim Radkau wiederum Charaktermaske dieses Russenreaktors in Umlauf, der zufolge zum Beispiel dieser RBMK, also eine zivile Anlage, eigentlich eine Dual-Use, also auch zur Bombenplutoniumproduktion genutzte Anlage sei, was also dem ganzen Kontext nochmal einen besonderen Schmuddelcharakter verlieh. Ja, das war also auch eine Distanzierungsstrategie, obwohl sich das historisch nicht belegen lässt. Also die RBMK-Anlagen in der Sowjetunion sind nie zur Erbrütung von Bombenplutonium benutzt worden, auch aus ökonomischen Gründen, aber vor allen Dingen, weil die Sowjetunion über spezielle Bombenplutonium-Produktionsanlagen verfügte und dafür gar keine zivilen Anlagen benötigte. Und der letzte Distanzierungskurs lief natürlich stark über die Diskussion über den Faktor Mensch. Dort hat man also versucht zu belegen, dass diese sozialistischen Ingenieure schlecht ausgebildet seien und entsprechend auch letzten Endes in dem Unfallgeschehen diese Anlage in den Unfall hineingetrieben hätten durch Fehlhandlungen und durch Nichtverständnis basaler Prozesse, die in dieser Anlage stattgefunden hätten. Das ist zum Beispiel ein Narrativ, was sich sehr, sehr stark auch durch die sowjetische Frühaufarbeitung des Unfalls bei der IAEA verfestigt hat. Denn in den ersten Berichten wurde tatsächlich die Version vom Personalversagen sehr stark gemacht, um nämlich die Frage nach dem Systemversagen nicht stellen zu müssen. Diese Version wurde dann langsam transformiert und aufgearbeitet und der Stand der Literatur und auch der Forschung zu diesem Unfall ist heute, dass es eben keinesfalls nur das Personalversagen war, sondern dass das eben ein typischer Schnittstellenunfall ist, wo eben reaktorphysikalische, auslegungstechnische, soziale und eben auch Handelnsfaktoren ineinander gespielt haben. Und damit sind wir bei meinem letzten Abschnitt, dem Nachdenken über den Faktor Mensch in der Kerntechnik und der Entwicklung eines neuartigen Umgangs mit diesem Faktor Mensch. Denn plötzlich sah man, dass offensichtlich das Nachdenken und auch das Produzieren von immer sophisticatederen sogenannten engineered safeguards für jeden denkbaren Unfallverlauf nicht mehr ausreicht, sondern dass man eigentlich auch für die sozusagen soziale und menschliche Sicherheit von Atomanlagen viel mehr sorgen müsste. Und das war im Grunde der Beginn einer sehr langen und auch bis heute noch nicht abgeschlossenen Diskussion über den menschlichen Faktor in der Kerntechnik, über die Mensch-Maschine-Schnittstellen, über Dinge wie Ergonomie, die schon zu Zeiten des Unfalls von Three Mile Island sehr stark diskutiert worden waren. Und letzten Endes auch zu fragen, was macht eigentlich eine hochzuverlässige Organisation, eine High-Reliability-Organisation wirklich aus? Und das ist insofern auch eine interessante Entwicklung, denn auch diese Diskussion setzte nach Tschernobyl ein, aufsetzend auf eine Forschungsdiskussion, die durch Three Mile Island sehr stark katalysiert worden war, nämlich die Diskussion von den sogenannten Normal Accidents, die von Charles Perrow damals aufgebracht wurde, nämlich der folgendermaßen argumentierte, in hochkomplexen, eng gekoppelten Systemen treten solche Großunfälle zwangsläufig auf, daher Normal Accidents. Und dieser Sichtweise stellt nun die etwas neuere, dann nach Tschernobyl einsetzende High Reliability Studies Forschung einen anderen Ansatz entgegen, demzufolge es ja doch erstaunlich sei, dass es so viele Organisationen gibt, so viele hochkomplexe Systeme, die arbeiten und relativ selten doch große Unfälle produzieren. In der Luftfahrt, in der Militärtechnik, in der Großchemie und eben auch in der Kerntechnik gibt es insgesamt ja erstaunlich wenige solcher Unfallgeschehen, jedenfalls solcher großen Unfallgeschehen. Und das führte eben zu Überlegungen, was macht eigentlich eine hochzuverlässige Mensch-Maschine-Beziehung aus? Und dort identifizierte man dann bestimmte Praktiken, die vor allen Dingen darin beruhen, dass solche Organisationen es schaffen, ohne Wissensverlust vom Normalbetrieb auf den Emergency Case umzuschalten. Ja, also das ist sehr, sehr wichtig, dass an so einer Umschlagstelle kein Wissen verloren geht. Und die sind auch sehr, sehr fähig, in so einer Situation von klaren Hierarchien und Befehlslinien umzuschalten auf ein sehr, sehr flach hierarchisiertes und sehr flexibel arbeitendes System. Das ist so der Merkmal der sogenannten Hochzuverlässigkeitsorganisation. Und diese Diskussion wurde dann wiederum sehr stark eingespeist in Diskussionen über die Sicherheitskultur und den Faktor Mensch. In Osteuropa, und damit komme ich zum Schluss, in Osteuropa ist diese Entwicklung letzten Endes sehr stark über Transnationalisierungsprozesse, vor allen Dingen natürlich durch Transfers über die IAEA, aber auch vor allen Dingen durch Transfers aus Deutschland geschehen. Es gab relativ starke wissenschafts- und technologische Beziehungen in den 90ern und Nullerjahren zwischen Deutschland und dem östlichen Europa, insbesondere der Ukraine. Das heißt, diese Vorstellungen von Mensch-Technik-Verhältnissen wandern dann praktisch auf den Flügeln der Transnationalisierung nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Osteuropa ein, und entsprechend sind auch heute neue Anlagen in Russland zum Beispiel, werden ganz ähnlich zertifiziert und mit Sicherheitsstudien abgedeckt, wie das früher nur im Westen war, und entsprechende Sicherheitskultur, Commitments und Papiere existieren im östlichen Europa genauso wie heute. Ich komme damit zum Schluss, nämlich zu der Frage, was hat sich geändert? Noch ein kurzer Hinweis, was sich in Osteuropa natürlich wirklich geändert hat, war auch tatsächlich ein technologischer Abschied, nämlich der Abschied von dem in Tschernobyl verunfallten RBMK, diesem Graphitröhrenreaktor, der letzten Endes historisch so als sowjetischer Nationalreaktor immer gehandelt worden war, und die Hinwendung eigentlich zu einem transnationalen Konzept, was aber auch vor Tschernobyl schon angelegt war, nämlich der Siegeszug des Druckwasserreaktors auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Und dass die Geschichte nicht zu Ende ist, die ich hier erzählt habe, zeigt natürlich der Unfall von Fukushima, wo genau dieselben Prozesse wieder letzten Endes von vorne einsetzten, diesmal unter dem Eindruck eines ganz anders gelagerten Unfallgeschehens. Aber im Endeffekt wurden dieselben Fragen, die wir nach Tschernobyl gestellt haben, nach Fukushima innerhalb der Industrie und in ihrer Kommunikation nach außen wiedergestellt. Und es wurden auch ähnliche Antworten gegeben, und es wurden auch wieder Distanzierungsprozesse beobachtet im Sinne von Argumenten, warum solche Dinge bei uns nicht passieren können. Herzlichen Dank.
Tschernobyl. Genau 31 Jahre nach der Reaktorkatastrophe befassen wir uns mit der Atomkraft. Wenn ihr euch weiter dafür interessiert, morgen wieder Hörsaal einschalten, gleiche Uhrzeit oder, wenn das nicht geht, podcasten.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.